das, glaube ich, sind die allerwichtigsten Momente, wenn wir die Einsicht bekommen, dass das nicht richtig war oder dass wir doch anders handeln können. Und dass wir in jedem Moment sagen können, okay, ich habe da was nicht richtig gemacht, aber ich kann mich heute dafür entscheiden, es in Zukunft anders zu machen. Und in Zukunft meine Stimme zu erheben, wenn sowas nochmal passiert.
Desto mehr merke ich, ey, die Menschen hören wirklich gebannt zu, die Menschen interessiert das. Du kannst die Menschen gerade inspirieren und du darfst inspirieren. Das ist immer so, du darfst dir auch die Erlaubnis geben, mal zu inspirieren und die Leute auch in deinen Bann zu ziehen und auch eine Geschichte zu erzählen und nicht ständig zu denken, ja, das, was ich jetzt zu erzählen habe, ist so nein. Und das
hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao, der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten.
Beschenke deine Kreativität mit zeremoniellen Rohkakao von unserem Hauptsponsor Kakao Misha. Erlebe, wie dich der Kakao wach und fokussiert macht, dir Inspiration schenkt und dabei auch noch himmlisch lecker schmeckt. Spare mit dem Code WIDER 10% auf deine Bestellung und mach auch du Kakao zu deinem ganz persönlichen Kreativritual. Alles Wichtige findest du wie immer in den Shownotes. Danke für deine Unterstützung, danke für deine Kreativität. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Hallihallo und herzlich willkommen zum Kunst und Kakao Podcast. Mein Name ist Franziska.
Und ich bin Nora von Wider Arts.
Liebe Nora, bist du aufgeregt?
Ich bin super aufgeregt, ja. Es ist so spannend gerade diese Zeit.
Was steht bald an? Kannst du uns aufklären?
Ja, eine Crowdfunding-Aktion im Rahmen von meinem Buchprojekt. Und meine Finger, die zittern richtig. Am 1. Juni geht's los, da startet meine Crowdfunding-Aktion, wo du Teil von sein kannst, wo du mich unterstützen kannst, mein Buch zu veröffentlichen. Ich werde die finanziellen Mittel einsammeln mit der Unterstützung von meiner tollen Community, mit der Community von Kunst und Kakao, aber auch mit der Community von Wider Arts. Ich kann mir vorstellen, dass du schon mitbekommen hast, dass ich ein Buch geschrieben habe. Ich sage es immer wieder und darum dreht sich heute auch so ein bisschen die heutige Folge. Ich habe meine Geschichte niedergeschrieben, wie ich im Dschungel Perus zur Künstlerin wurde. Und das Buch ist geschrieben, es ist fertig lektoriert. Und am 1. Juni, das kannst du dir einspeichern, merken, startet meine Crowdfunding-Aktion, wo du mich unterstützen kannst. Und am 31. Mai, also einen Tag vorher, werde ich bei Instagram live gehen, weil da werde ich zum allerersten Mal den Titel von meinem Buch verkünden. Und da bin ich auch schon so aufgeregt.
Da würde mich auch mal voll interessieren, ob du dir da draußen schon, ja, kannst du, also hast du vielleicht eine Idee, wie dieses Buch heißen könnte? Also, Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie das Buch heißen wird.
Das ist eine gute Idee. Das ist ja mal voll witzig zu erfahren. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht ist ja jemand dabei, der das erahnt oder spürt oder so.
Den gleichen Gedanken aufschnappt wie bei dir.
Das wäre ja voll verrückt, ja.
Das wäre echt verrückt. Also, und da jemand dabei ist, der wirklich genau exakt die gleiche Idee hat.
Okay, sollte jemand dabei sein, der es errät, bekommt von mir ein Buch geschenkt.
Ah, ja.
Handsignieren.
Ja, cool. Also macht gerne mit. Schreibt in die Kommentare, entweder bei YouTube oder unter dem Instagram-Post. Und genau, sagt eure Idee. Also ich bin voll gespannt. Also,
ja, cool.
Genau, und wer am nächsten dran ist oder wirklich exakt das Gleiche hat, der bekommt dann ein tolles Buch von der Nora. Und ja, und der Titel wird dann am 31. Mai veröffentlicht. Ah, ich finde es richtig.
Genau. Und die exakte Uhrzeit von dem Livestream werden wir nochmal in die Shownotes packen. Da kannst du nochmal nachschauen. Beziehungsweise du erfährst es auch bei mir auf meinem Instagram-Kanal oder in meiner Atelier-Post. Da werde ich jetzt natürlich auch nochmal die exakte Uhrzeit verkünden. Genau. Ja, dass du es nicht verpasst.
Genau, und damit ihr jetzt auch weißt, worum es heute geht, also es wird heute nochmal sehr um das Buch von Nora gehen. Und heute hatten wir uns so gedacht, wollen wir aber so ein Thema besprechen, was ich finde, uns so irgendwie alle betrifft. Und zwar, das sind so die Menschen, mit denen wir uns Tag ein, Tag aus umgeben, denen wir begegnen, in welchen Situationen es vielleicht gut ist, mal ein Superkostüm anzuziehen, also was es damit auf sich hat, das wirst du dann in der Folge jetzt noch erfahren. Es geht wirklich um, ja, um die Charaktere, mit denen Nora in ihrem Buch zu tun hat, wie du von Menschen lernen kannst, die dich vielleicht am meisten triggern oder einfach herausfordern oder gerade Menschen, mit denen du vielleicht, kennst du das ja auch, du hast vielleicht Arbeitskollegen, die dich jeden Tag in die Weißglut treiben oder Menschen, wo du das Gefühl hast, da kannst du gar nicht irgendwie so ausbrechen oder das machen, was du möchtest oder wie auch immer. Also wir haben ja so viele verschiedene Beziehungen im Alltag. Und anhand von Noras Buch und ihren Charakteren, da sind einfach so tolle Menschen dabei, wo wir dir heute ein, zwei vorstellen wollen. Genau, und da wollen wir dir einfach ganz viel Inspiration geben, weil letztendlich ist es im Kern oft, betrifft uns alle immer dieselben Themen und du kannst da heute auf jeden Fall ganz viel für dich mitnehmen, so für deinen kreativen Alltag. Ja, genau, freue ich mich. Und da hoffe ich jetzt mal, dass, wenn ich jetzt so dir auch ein paar Fragen stelle für die Figuren für, in deinem Buch, dass ich sie richtig ausspreche, weil ich habe ja so ein kleines Problem, auch als ich das Buch ja vorgelesen habe. Also ich habe ja im Kreativ-Airbnb dann noch das Buch vorgelesen und teilweise waren ja viele Namen auch einfach, ja, spanische Namen, sie richtig auszusprechen. Welchen Namen habe ich mir nicht geschafft auszusprechen?
Guillermo, glaube ich.
Nochmal?
Guillermo.
Ja, genau. Das glaube ich, kann ich das heute nicht. Ja, genau. Ich fand ja total, da habe ich den Namen tatsächlich jetzt vergessen, aber den Moto-Taxi-Fahrer.
Naja.
Carlos. Genau, Carlos. warum Carlos? Also was ist für dich, was verkörpert für dich Carlos in diesem Buch?
Ja, Carlos verkörpert für mich so eigentlich alle so diesen Charakter oder diese Persönlichkeit, die Mentalität der Peruaner, der Indigenen. Und wo ich von Anfang an, seitdem ich damals das erste Mal nach Peru gekommen bin, 2011, so eine Leichtigkeit gespürt habe. Und man muss Peru vielleicht auch so ein bisschen kennen, um zu verstehen, dass wie die Mentalität der Menschen dort ist oder wie die Menschen dort ticken. Und ich habe immer so eine Leichtigkeit gespürt in Peru und auch in Südamerika. Und häufig haben wir so dieses Bild im Kopf, dass die Menschen in Südamerika oder in Peru arm sind, weil sie vielleicht nicht finanziell so viele Mittel zur Verfügung haben wie wir, weil sie vielleicht nicht die solche Autos haben wie wir oder nicht in so einem Luxus leben wie wir oder in so einem Überfluss. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Für mich sind die Menschen dort von meinem Gefühl her reich, weil sie nicht so viel besitzen und weil sie geerdeter leben. Mehr in Verbindung mit der Natur, mehr in Verbindung mit ihren Familien, mit der Gemeinschaft und mehr im Hier und Jetzt leben. Das ist das, was ich immer wieder festgestellt habe. Und natürlich haben die Menschen dort auch ihre Struggles und ihre Herausforderungen. Und es gibt vieles, was die Menschen dort nicht haben, was es schwieriger macht, im Alltag zu bestehen, aber gleichzeitig finde ich, macht die Not ja auch erfinderisch und kreativ und wie gesagt, man hat mehr so diesen Bezug zu seinem Netzwerk, zu seinen Freunden, Familie ist super, super wichtig und dann immer wieder zurückzukommen zu diesem, die Schönheit in den banalen Dingen zu empfinden. Und wer es nicht gewohnt ist, nach so viel zu streben, nach materiellem Besitz und erst kommt das Haus und dann kommt das Auto und dann kommt das nächste und ich will verreisen und ich will das tun und das tun. Und wenn das nicht da ist, dann liegt die Schönheit eben wieder in diesen kleinen Dingen, in dem Umfeld, in der Natur, in der Gemeinschaft, in den einfachen Dingen. Und so ist das, wie ich mir das erkläre. Und Carlos ist ein Charakter, der ganz am Anfang von meiner Geschichte auftaucht, der mich mit seinem Mototaxi von der Dschungelstadt in das kleine Dschungelnest bringt und wo ich dann ein sehr lebendiges Gespräch mit ihm führe. Und das steht so sinnbildlich für die vielen, vielen Gespräche, die ich geführt habe mit Taxifahrern in Peru, die mich immer alles Mögliche gefragt haben, woher ich komme, die immer sofort gesagt haben, wow, dein Spanisch ist so toll, obwohl ich kaum Spanisch gesprochen habe, wirklich. Es war immer gleich so eine Wertschätzung da, so eine Neugier, so eine Begeisterung. Es war nicht so, du bist fremd und mit dir rede ich nicht oder ich bin so zurückhaltend, sondern es ist immer so eine Aufgeschlossenheit da gewesen und so eine Neugier dem Fremden gegenüber, dem Neuen gegenüber, was ich sehr, sehr schön fand. Und ich überlege gerade, ja, also wie gesagt, Carlos hat mir ganz viele Fragen gestellt über mich und dann wollte ich natürlich auch ganz viel über ihn wissen und habe ganz viel erfahren über seine Träume und was er sich wünscht und dass er noch in Zukunft gerne mal nach Europa reisen möchte. Aber es war so eine Leichtigkeit da, einfach so eine verspielte Neugier, so was Verspieltes einfach, so was Glückliches in dem Moment und so eine Hilfsbereitschaft. Und ich habe mich da einfach so wohl gefühlt. Ich habe mich immer so wohl gefühlt mit den Menschen. Ich hatte nie Angst, ja, obwohl ich so viel alleine gereist bin, in einem fremden Land, in Südamerika. Ich habe mich immer so willkommen gefühlt und das ist meine große Liebe für Peru, was in meinem Buch auch so in zwischen den Zeilen einfach so durchsprudelt, ist so diese Liebe für dieses Land.
Ja, was ich ja total bei Carlos so schön fand, ist, dass das eigentlich ein Charakter ist, der ist ja nicht so hauptpräsent, also der ist ja wirklich am Anfang so und dann, also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber in erster Linie würde man ja sagen können, naja, es taucht ja gar nicht so viel auf, oder? Aber ich finde tatsächlich, so gerade wenn man am Ende dann des Buches angekommen ist und das Zug hat, finde ich, ist Carlos eigentlich eine ganz große Schlüsselperson, der ganz, 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 ganz viel transportiert und ganz, ganz viel verkörpert. Und da hast du auch gerade was Schönes gesagt, dieses Leichtigkeit der Träume. Also er hat seinen Traum, aber der hat kein, wie nennt man das Wort, so keine Wehmut oder keine Ahnung, da war kein, oh Gott, das
wäre Zweifel.
Ja, kein Zweifel, sondern war so dieses, so, und das ist, finde ich, so, das transportiert so viel. Ja, deswegen ist der mir total auch in Erinnerung geblieben, obwohl wirklich ja eben seine Präsenz sehr, sehr kurz trotzdem war.
Und vor allem, was mir gerade noch einfällt, und das finde ich auch so schön, Carlos konnte sich so sehr für mich freuen.
Ja,
er konnte sich so sehr freuen, dass ich gerade dabei bin, Peru zu entdecken, den Dschungel zu entdecken. Er hat auf der Fahrt ist er angehalten, um zu sagen, hier kannst du ein Foto machen von der Landschaft. Komm, wir nehmen uns kurz den Moment. Steig aus, mach ein Foto für deine Mami, hat er gesagt. Ich kann mal sagen, das ist immer so zuckersüß. Und diese Begeisterung einfach und sich mit jemand anderem so mitfreuen zu können, obwohl man vielleicht selber nicht so viel hat wie diese Person, ja, so jetzt materiell gesehen. Und das hat mich auch immer so berührt, dass da kein, also ich habe das so empfunden, dass da kein Neid einfach da war, sondern einfach so eine, sich ja aus tiefstem Herzen, so eine Ehrlichkeit, sich mitfreuen zu können für jemanden, ja.
Ja, vor allen Dingen mit, also jemand, der von früh bis spät Mototaxi unterwegs ist, Leute hin und her fährt und dann trotzdem so diese Freude und Schönheit in dem Moment erkennt. Ich finde, da kann sich jeder selber immer wieder dran erinnern. Also, weiß ich nicht mehr so, wenn er das kann, und ich da manchmal vielleicht in der Situation, wo ich nur am Rumnöckeln bin und dann denke ich an Carlos. Und denke mir so, ja, es ist immer die Sicht auf die Sicht der Dinge und am Ende ist er trotzdem ein ganz großer Gewinner. Also so in allem. Also das ist so, ja,
voll.
Du sagst ja auch ganz oft, die Nora in Peru ist eine andere Nora. So, dass du wirklich wie, wenn du diese Welt betrittst, so auch du selber so anders. Und was glaubst du, woran liegt das? Also liegt es wirklich so an den Menschen, liegt das irgendwie an der, also.
Das ist tatsächlich eine Frage, die wird mich noch Jahre beschäftigen, wird mich vielleicht mein Leben lang beschäftigen. Mhm. Was ist es, was ich hier in Deutschland, was vielleicht an mir haftet, so vielleicht einfach kulturell, so von den Wurzeln, von den eigenen Wurzeln. Man bekommt ja sehr viel mit und Positives wie Negatives. Und es ist tatsächlich so, immer wenn ich nach Peru gekommen bin, ist sowas von mir abgefallen. Vielleicht so eine Schwere. Und ich bin da in so eine Leichtigkeit getaucht. Und in meinem Buch schreibe ich so, in Peru werde ich zur Latino-Nora. Und wenn ich Spanisch spreche, dann habe ich eine ganz andere, ich rede ganz anders, wenn ich Spanisch spreche. Mhm. Also ich spreche Spanisch nicht perfekt, aber sehr fließend. Mhm. Und für mich ist Spanisch eine sehr emotionale Sprache. Und da kann ich wirklich nochmal mehr so die Emotionen anzapfen tatsächlich. Mhm. Und um das besser zu verstehen, also damals, und also beginnt auch das Buch, also zwei sehr, sehr wichtige Menschen, Freunde sind damals mit mir durch Peru gereist für 3 Wochen. Und die haben mich begleitet und damals hat eben meine Freundin das eben zu mir gesagt, Nora, ich sehe, du bist hier eine ganz andere Nora, du bist hier ganz anders, du bist viel aufgeschlossener, ich sehe dich viel mehr strahlen, die Art und Weise, wie du mit den Menschen redest, ist so locker und unbefangen und ja, das ist einfach sehr interessant und ich kann selber manchmal gar nicht sagen, woran das liegt. Und jetzt könnte man sich ja fragen, ja, warum bleibst du nicht dort? Ja.
Ganz genau.
Ja, inzwischen denke ich mir auch so, weil ich so viel lernen darf. Und vielleicht ist es ja gerade meine Aufgabe, diese Leichtigkeit oder all das, was ich gelernt habe in Peru, ja eben auch nach Deutschland zu bringen. Ja. Und klar, das Leben ist eh immer in Veränderung, es kann sich alles verändern, aber jetzt ist es gerade meine Aufgabe, hier zu sein und all das, was ich dort gelernt habe, von den Menschen, von der Kultur, von den Traditionen, von den Erfahrungen im Kunstzentrum, all dem. Ich glaube, das ist gerade meine Aufgabe, das hierher zu holen. Und wer weiß, vielleicht reise ich dann bald wieder nach Peru und bringe wieder mehr Weisheit zurück nach Deutschland. Und
ja. Ja, ich glaube, da sieht man so schön, so, man kennt das ja immer mehr, diesen Spruch, ja, du bist der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und klar, das Umfeld spielt eine große Rolle, aber ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die meinen so, ja, es ist egal, wo du bist, Hauptsache du hast die richtigen Menschen um dich herum. Und das ist auch alles wahr. Aber ich finde, man darf auch nicht unterschätzen, was eben auch ein Umfeld Richtung, also sei es ein anderes Land, sei es eine komplett andere Kultur. Ich finde, du nimmst ein Stück davon ja in dich auf. Also es sind ja nicht nur die Menschen, mit denen du dich umgibst, sondern eben auch ja dann das die peruanische Kultur, die einfach zu dir kommt ja auch. Also und das finde ich total spannend und deswegen glaube ich, jeder, der sich vielleicht auch manchmal die Frage stellt, so fühle ich mich manchmal falsch oder dann nicht nur vom Umfeld zu gucken, sondern vielleicht auch mal zu schauen, ja, welches Land und welche Kultur passt vielleicht auch zu mir oder wo will ich mal so reinschnuppern? Also ich finde, das geht an keinen einfach vorbei. Also auch das macht was mit dir. Mhm. So wie du ja auch merkst, da bist du ein anderer Mensch. So. Also ja, finde ich super spannend.
Ich glaube, wir können im Leben in viele verschiedene Rollen schlüpfen immer mal wieder und da einfach bestimmte Erfahrungen machen, die uns halt wachsen lassen, die uns dann prägen mit der Zeit, die natürlich auch unsere Kunst prägen dann eben auch, diese Erfahrungen. Da immer wieder diese Offenheit zu haben, auch in die Rolle von einem anderen Menschen zu schlüpfen, sich mit anderen Menschen auch zu umgehen, auch wenn sie auf den ersten Anschein gar nicht zu einem passen oder man sich erstmal so abgeschreckt fühlt oder aber da einfach offen zu sein und zu schauen, was kann ich von diesen Menschen lernen, was kann ich von dieser Lebensrealität lernen, inwiefern unterscheidet sich das von mir, von meinen Ansichten und dann auch sich dafür zu öffnen, inwiefern ist meine Realität eigentlich die richtige oder die wahre und dann zu der Erkenntnis zu kommen, es gibt eigentlich nicht diese eine Wahrheit, sondern es gibt viele Wahrheiten und es gibt viele Realitäten und alle sind okay, so wie sie sind oder ja, es gibt einfach nicht diese eine Realität oder diese eine Wahrheit. Und sich da auch immer wieder aus einem neuen Licht zu betrachten, ist so wertvoll.
Und wie war das dann? Du bist dann ja in ein Kunstzentrum und da warst du ja plötzlich von ganz vielen Künstlern umgeben. Welcher Mensch hat dich da so am meisten begleitet? Von wem konntest du da am meisten lernen oder konntest auch lernen, ganz neu mit Kreativität und Kunst umzugehen?
Ja, also in dem Kunstzentrum waren es hauptsächlich zwei Frauen, zwei Künstlerinnen, die mich sehr geprägt haben, die mich herausgefordert haben. Also vor allem die eine hat mich sehr herausgefordert. Ich glaube, ich werde mal direkt auf sie eingehen. Soll ich den Namen schon sagen? Ich weiß gar nicht.
Ja, Carlos haben wir ja auch schon.
Ja, genau, Carlos haben wir auch schon. Olivia. Olivia, eine Britin, ein Dschungel-Einhorn, ein Freak, ein Einhorn, eine Künstlerin, einfach ein Charakter für sich, die am Anfang als ich ihr das erste Mal begegnet bin, also ganz am Anfang habe ich ihren peruanischen Mann kennengelernt, der hat uns damals durch den Dschungel geführt und da habe ich gleich so total gematcht und es war so locker flockig, so wie ich halt so mit den Peruanern halt bin. Und dann habe ich seine Frau, die Britin, kennengelernt und es war dann erstmal so, ich konnte sie nicht richtig greifen, sie war irgendwie sehr unnahbar, so ein bisschen, also ich habe gleich so gedacht, wow, irgendwie ist sie nicht ganz so von allen Geistern verlassen, hatte ich so das Gefühl, sie ist ja verrückt, irgendwie anders und sehr direkt. Also sie war von Anfang an so super direkt, die Sachen so ausgesprochen und sie hat auch sehr viel geflucht und das war erstmal mir so ein bisschen unheimlich. Und ich bin ja so eine Liebe eigentlich so und möchte nicht auffallen, möchte so, also damals war das vor allem so, ich wollte immer so korrekt sein und bin schon immer so harmoniebedürftig gewesen und zurückhaltend und das hat mich erstmal sehr überfordert und ich hatte da erstmal so eine Distanz und ich dachte mir, oje, was soll das hier werden so? Oder hoffentlich laufe ich ihr nicht so oft über den Weg, hoffentlich gibt es da keine Konfrontation und ja, das war so am Anfang die Begegnung mit ihr. Und ja, mit der Zeit konnte ich Olivia immer mehr kennenlernen und ich habe dann immer mehr gesehen, erst einmal, was sie da eigentlich erschaffen hat. Ja, also das hat mich erstmal total erstaunt. Ich habe ihre Kunst gesehen, die mich von Anfang an begeistert hat. Die Art, wie sie malt, mit Naturpigmenten. Ja, ja. Also das fand ich erstmal total beeindruckend, wo ich dachte, da ist einfach etwas, was auf einer anderen Ebene sozusagen mich mit ihr verbindet. Wo ich plötzlich gemerkt habe, da ist doch eine Verbindung. Und eine Geschichte, die ich ja mal erzählen kann, die ich mal so wirklich rausgreifen kann, also es sind so viele Geschichten, Dinge, die passiert sind, die ich in meinem Buch beschreibe, aber eine Sache kann ich ja mal erzählen, das finde ich nämlich, hat sehr viel mit der inneren Stimme zu tun, das zu tun, wofür man steht, und zwar, und das auch noch ziemlich am Anfang von der Geschichte, wo ich mit einer anderen Künstlerin am Fluss war, und da waren wir baden, und wir haben an dem Tag ganz viel erzählt, und es war ein richtig schöner Tag am Dschungelfluss und später kam dann die Olivia dazu. Und sie kam wutentbrannt, kam sie zu uns. Sie war so voller Rage und hat so geflucht und sie hat immer Jesus, hat sie immer gesagt. Das weiß ich noch so, Jesus. Und dann was ganz Böses, was ich das sage ich jetzt nicht. Und dann ist sie zu uns gekommen und war so voll in Rage und hat gesagt, habt ihr das gesehen? Da ist so ein junges Pärchen und die haben Müll in den Fluss geworfen. Und das ist ja wirklich so ein Problem in Peru, die Umweltverschmutzung, dass viele Menschen wirklich Plastikmüll in die Natur werfen. Das sieht man ganz viel an der Küste. Auch sehr viel im Regenwald. Das Problem ist eben, dass die Indigenen teilweise noch nicht so richtig den Umgang gelernt haben mit Plastik. Und dann ist es aber nicht nur das, sondern auch, dass die Regenzeit eben sehr viel Plastik und Müll dann mitspült in den Flüssen und das ist sowieso schon ein Problem. Und dann kommt halt noch hinzu, dass manche Leute halt wirklich unachtsam sind und dann eben halt den Müll in den Fluss werfen. Und sie hat sich so aufgeregt und dann hat sie das junge Pärchen aber zur Rede gestellt. Und da waren wir dann mit dabei und ich habe dann gesehen, wie sie dann damit umgegangen ist und dass sie gesagt hat, ihr könnt doch nicht einfach den Müll in den Fluss werfen und das ist unsere Mutter Natur und das ist, bitte habt Respekt und holt das da raus. Und das fand ich total beeindruckend. In diesem Moment dachte ich, wow, das ist so krass, wie das, wovor ich mich gefürchtet habe, so diese direkte Art, fand ich in diesem Moment so stark, dass sie da so in ihrer Kraft war und so verbunden war auch mit der Natur, mit ihrer Heimat, die der Dschungel jetzt für sie ist. Und dass sie da wirklich für sich eingestanden hat. Aber nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für alle. Für die Menschen, für die Natur, für die Tiere. Und in diesem Moment habe ich eine Situation in meinem Leben reflektiert, wo ich etwas Ähnliches beobachtet habe, wo ich aber geschwiegen habe. Mhm. Wo ich in einem kleinen Bus durch Nordperu gefahren bin. Da war ich alleine unterwegs auf einer Reise. Das war so ein Kollektivo, so ein kleiner Bus, so ein Van. Und ich saß so am Fenster, auf dem Sitzplatz. Und hinter mir war eine Signora, eine Frau. Und die hat mir so während der Fahrt auf die Schultern getippt. Und ich drehe mich so um zu ihr. Und sie fragt mich, Señorita, ob ich mal bitte das Fenster für sie öffnen kann. Sie würde gerne ihre Plastiktüte. Also sie hatte so einen Papayasaft. Sie hatte so einen Saft getrunken aus der Tüte. Das ist ganz typisch in Peru, dass die Leute so einen Saft aus Tüten trinken mit einem Strohhalm. Und ich konnte gar nicht so schnell irgendwie schalten in dem Moment. Und schon, also dann wollte ich ihr diesen Gefallen tun, habe aber auch gesehen, okay, sie hat da Müll in der Hand und habe dann das Fenster geöffnet, zack, der Müll fliegt raus und ich konnte nur sehen, wie der Wind so die Mülltüte davon so über die Landschaft. Und in dem Moment habe ich mich echt schlecht gefühlt und ich dachte mir nur so, warum habe ich da nicht auf mein Bauchgefühl, auf meine innere Stimme gehört, die mir eigentlich gesagt hat, das ist falsch und das ist nicht gut. Und das war eine Reflexion, die ich dann, also ne, worüber ich schreibe. Und das sind aber, das glaube ich, sind die allerwichtigsten Momente, wenn wir die Einsicht bekommen, dass das nicht richtig war oder dass wir doch anders handeln können und dass wir in jedem Moment sagen können, okay, ich habe das nicht richtig gemacht, aber ich kann mich heute dafür entscheiden, es in Zukunft anders zu machen und in Zukunft meine Stimme zu erheben, wenn sowas nochmal passiert. Und das persönlich durfte ich von Olivia lernen und das hat mich sehr beeindruckt und seitdem hat sich dann auch sehr viel geändert und es kam dann andere Situationen im Laufe der Geschichte, wo sie mir bewiesen hat oder mir einfach gezeigt hat, wie liebenswert sie ist. Wie liebenswert sie ist, wie besonders ihre verrückte Art ist und wie viel ich davon lernen kann.
Ja, oftmals ist es ja so, dass uns gerade solche Menschen, die in unserem Arm verrückt oder vielleicht total direkt, dominant, wie auch immer, das sind ja oft alles Seiten, die wir uns selber ganz oft eben ja verbieten. Ne? Also das ist ja so, oh Mann, ich würde jetzt vielleicht auch gerne so einfach mal was, so also voll aus der Reihe tanzen, aber traue mich selber nicht. Oder wir nehmen ja auch, umso mehr jemanden dominant war, desto unsicherer wir selber ja sind. Also das ist total interessant. Ein Mensch, der vor 2 Jahren für mich noch ultra dominant vorkam, ist heute für mich eine Frau, wo ich mir denke, so geil, die sagt, was Sache ist, kann ich mit umgehen. Also es kommt immer drauf an, wie weit bin ich selber in meinem Prozess, auch für meine Grenzen einzustellen, desto besser kann ich damit umgehen, wenn andere Menschen klar ihre Grenzen kommunizieren. Deswegen auch für dich, dass wenn ja du vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld hast, die mit denen du vielleicht teilweise nicht klarkommst, über die du eben als verrückt oder vielleicht auch so dominant dir gegenüber, also spüre vielleicht wirklich auch mal nicht rein, inwieweit zeigt mir diese Person vielleicht auch einfach nur, was ich selber vielleicht nicht traue, auszuleben, wo ich selber hingucken kann, Grenzen zu ziehen. Und gerade, wenn eben auch dann plötzlich andere Menschen mit einbezogen sind, in dem Fall die Umwelt, die Welt an sich, da wirklich halt aufzustehen. Aber es ist halt in dem Moment dann oft zu schwer. Also wie oft sehe ich Menschen, die irgendwie vor mir ihre Zigarette auf den Boden schnippen und ich am liebsten die nehmen würde und einmal, weil, so, und dann bin ich aber manchmal auch so perplex und eigentlich müsste man den Menschen wirklich auch, ja, sagen, so, hey, das geht so nicht, ne, aber das ist so dieses, das ist, finde ich, voll der Lernprozess, das muss man sich
prozessen, also. Ja, das ist ein Prozess auf jeden Fall. Sich da auch selber immer wieder zu hinterfragen, was passiert in diesem Moment an mir, was löst das aus, was kommen denn für Zweifel, was kommen denn für Stimmen in meinem Kopf, ich darf jetzt nichts sagen oder möchte jetzt nicht auffallen oder wie könnte der andere reagieren, was hat das für Konsequenzen für mich. Also all diese Sachen, es ist ja wichtig, das nach und nach immer mal wieder zu erörtern und sich da selber zu hinterfragen, genau, und zu schauen, wer kommt das alles und so Verhaltensmuster, das ändert sich nicht von heute auf morgen, das ist klar, aber
kein Fall zu streng mit sich sein.
Desto mehr Bewusstsein trotzdem stattfindet, desto mehr wirklich an die Oberfläche kommt von all den Prozessen, Programmen, die innerlich ablaufen, desto mehr Klarheit kommt da rein. Und ja.
Und würdest du sagen, dass quasi am Ende Olivia so von einer der Menschen, die dich am meisten getriggert haben, so zu deinen größten Meistern somit wurden oder eine große Meisterin für dich wurde in dem Verlauf der Geschichte?
Ja, absolut. Ja. Ich habe Olivia sehr, sehr, sehr an mein Herz geschlossen. Ich bin heute noch mit ihr in Kontakt und ich interessiere mich sehr für das, was sie weiterhin tut, dort im Dschungel und in dem Kunstzentrum. Und teilweise denke ich mir noch, sie ist schon noch auf einer anderen Ebene als ich, so von ihrer Gedankenwelt und von dem, was sie so, ich glaube, sie ist sehr verbunden nach oben und hat dann nochmal, und oftmals ist es ja so, dass die Menschen, die eben sehr verbunden sind mit der Natur oder mit was Höherem, also die haben manchmal auch die Schwierigkeit, sich wirklich so verständlich auszudrücken, sodass man das so man als normaler Erdling sozusagen das versteht oder das greifen kann, das ist manchmal schwierig. Sehr viel kommuniziert sie ja eben mit ihrer Kunst und Kunst wirkt ja eben wieder auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, dass ich es nicht mit dem Verstand jetzt verstehe, sondern eben mehr mit dem Herzen. Und ich denke, da durfte ich so viel lernen und in mir aufnehmen, ohne dass es mir überhaupt alles mit dem Verstand überhaupt greifbar ist, sag ich Also, ja.
Ja, ich würde dir voll gerne noch auf einen Menschen zu sprechen kommen in deinem Buch, der ja auch eine riesige, riesige, riesige Schlüsselperson war, der ein kleiner Teil auch in den Malkursen letztendlich schon mit reingeflossen ist, weil ich denke, da ist ein, der hat ja letztendlich deine ganze Malkarriere, deine Künstlerin-Karriere, ja, so richtig ins Leben gerufen. Das war der liebe Joel, der dir das Acrylhandwerk beigebracht hat. Und zwar auf so eine selbstlose Art und Weise, dass ich war wirklich beim Lesen auch total berührt, wo ich mir so denke, würde es sowas in Deutschland geben? Das habe ich mich echt öfters gefragt, würde diese Situation, könnte es die hier in unserer westlichen erfolgsorientierten Gesellschaft, würde es so eine Situation, würde es so was Selbstloses geben, wie was der Joel für dich gemacht hat? Habe ich mich schon öfter gefragt, aber ja, was, vielleicht kannst du ja Joel mal so ein bisschen beschreiben, so, wie war Joel für dich?
Joel, ja, ist ein Peruaner, der aus der aus dem Dschungel kommt, aus einem kleinen Dschungeldorf und lebt jetzt in einer großen Urwaldstadt und ist Künstler durch und durch, würde ich mal sagen. Allein seine Frisur gleich auf Anhieb fand ich ganz witzig. Also kurze Haare, aber so ein Dreadlock so hinten am Nacken, das fand ich ganz witzig und aber auch so schüchtern, zurückhaltend, aber liebenswert, hat mich auch so direkt, wie die meisten Peruaner das machen, mich gleich so Norita genannt und mi amiga. Und man ist ja in Peru immer ganz schnell die Amiga, also die Freundin. Und Also von Anfang an eine super schöne Begegnung. Ich bin auf ihn gestoßen durch einen anderen Künstler, der mir empfohlen wurde, oder da habe ich den Kontakt bekommen, als ich noch vorher im Kunstzentrum war. Also das Kunstzentrum war ja sozusagen die erste Station. Danach bin ich dann zu einem Heilzentrum gekommen, wo ich einige Zeit verbracht habe. Und danach bin ich dann, nachdem sich schon super, super viel in mir gelöst hat an Blockaden und Glaubenssätzen, bin ich dann nochmal quer durch die Tropen gereist, alleine, weil ich eben diesen Wunsch hatte, malen zu lernen. Und da bin ich dann, da habe ich dann Joelle kennengelernt durch den Kontakt. Und ich glaube, ich war wie so ein Einhorn tatsächlich in seinem Leben plötzlich. Kommt da so eine Gringa. Also Gringa ist so dieses Wort für Ausländer. Also Gringo für Ausländer und Gringa, das ist die weibliche Bezeichnung. Ist eigentlich nicht böse gemeint. Wird halt so gesagt. Und plötzlich stehe ich da so und möchte malen lernen. Und war so die Attraktion auch in seiner ganzen Familie, weil ich da plötzlich so... Ja, also plötzlich stand ich da auf diesem Hof und ringsherum die Tanten und Kinder und die Schwester, der Bruder und alles. Und ja, das war schon voll verrückt. Und es ist halt ein Ort in Peru, wo sich Ausländer wirklich selten hin verirren. Deswegen war das schon echt skurril, so diese ganze Situation für mich. Und ich stehe ja gar nicht gerne im Mittelpunkt, so. Wenn man es auch immer nicht so glaubt, weil ich ja sehr präsent bin online, aber so im echten Leben bin ich schon auch sehr zurückhaltend und stehe nicht gerne im Mittelpunkt, so. Und das war schon ganz witzig, aber er hat sich so eine Mühe gegeben und hat dann auch gesagt, ja, du kannst hier auch meine Farben verwenden, und hat sich dann gekümmert, dass wir eine Leinwand zusammenbauen. Und dann bin ich halt öfter zu ihm hingefahren. Und am Anfang habe ich gefragt, ja, was kann ich dir geben dafür, dass du mir das beibringst? Und dann hat er so rumgestottert, wusste gar nicht, wie er damit umgehen soll. Und dann hat er dann irgendwann gesagt, ja, wir machen das auf Spendenbasis. Okay. Ja, wusste ich dann auch nicht so richtig. Am Ende habe ich dann was gespendet und ich habe ihm seine Internetseite gebaut. Mhm. Da hat er sich riesig gefreut, weil das ist ja auch für die dort was total Besonderes. Die haben nicht so den Zugang zur Technik und zum Internet, und gleichzeitig ist es aber auch so wichtig, so sehe ich das. Und da hat er sich dann riesig gefreut. Und das war dann sozusagen eigentlich ein schöner Energieausgleich, einfach, dass man nicht jetzt gesagt, okay, das kostet jetzt hier so und so, sondern ja, das war schön. Und ja, auch mit ihm bin ich bis heute noch in Kontakt. Mhm. Und auch bei Instagram, wenn ich jetzt immer mal sowas poste, dann, wenn ihr mal jemanden seht, der so in Spanisch irgendwie antwortet, hola, amiga, saludos de Peru, das ist dann mein Künstlerfreund, ja, mit dem alles so begonnen hat tatsächlich.
Ja, voll verrückt. Ja. Und halt so dieses selber kaum was besitzen, kaum was haben und mit Herzen aber so viel geben. Ich finde das so, häufig so immer so Gänsehaut. Ich finde das irgendwie so, so kraftvoll und so schön. Und wie viele Stunden, würdest du sagen, hast du bei ihm gemalt?
Ich glaube, ich war insgesamt einen Monat in der Stadt und ich glaube, ich war 6-7 Mal bei ihm, also 6-7 Tagen. Wir haben ein Bild gemalt von einer alten weisen Frau, von einer Schamanin, und dann später haben wir noch an einem anderen Bild zusammengearbeitet, und da war ich dann auch nochmal in dem Atelier von den Freunden, also die haben da auch so eine richtige Künstler-Clique. Und das fand ich ganz, ganz schön, da einfach Teil davon zu sein, von dieser Welt. Und dann war ich auf einer Cumbia-Party.
Ach, wow.
Und ich wurde so voll integriert, und das war super, super schön einfach, ja.
Wow.
Ja. Aber ich glaube, mehr möchte ich gar nicht verraten. Ja, es passiert noch so, so unendlich viel in diesem Buch. Ich staune echt selbst, wenn ich so durchgehe, was ich alles erlebt habe und welche Situationen da alles Teil von sind. Und ja, wir haben ja überhaupt gar nicht gesprochen jetzt von dem Heilzentrum, von dem Schaman, was da alles passiert ist. Das
Ja, gut, lassen wir auch mal. Auch die coole Russin, die du ja hast.
Ja, und die Begegnung mit den Affen und das Mal mit den Naturpigmenten. Also da passiert so viel in diesem Buch.
Ja, und was ich da ja noch so, das habe ich ja ganz am Anfang so ein bisschen angeteasert, ist ja dieses, in welches Superkostüm du ja letztendlich aber auch immer geschlüpft bist, damit du jetzt überhaupt diese ganze Geschichte erzählen kannst. Weil das, was ich ja so bemerkenswert finde, ist ja eben aus den ganzen alltäglichen Geschichten, die uns so passieren in unserem Leben, wo wir vielleicht oft, also so geht es zumindest mir, denke ich mir so oft, naja, ist das jetzt eine Geschichte, die ich erzählen kann? Also interessiert das überhaupt jemand? Ist das überhaupt erzählenswert? Ist das überhaupt spannend? Wenn man all die krassen Action-Movies so im Kinofilm sieht. Und du, finde ich, aber total schön beweist, wenn du einmal in dieses Superkostüm, und zwar das Superkostüm einer Schriftstellerin, eines Schriftstellers schlüpfst, dann kannst du jede Situation in eine wundervolle Geschichte verpacken, meiner Meinung nach.
Ja.
Und das ist ja immer etwas, was du ja auch im Buch einmal ganz explizit erwähnst.
Mhm. Zweimal, glaube ich, sogar. Ja.
Und das hast du letztens ja auch in deiner Atelierpost so, so schön beschrieben. Den Text habe ich sogar nach Freundin vorgelesen, als ich mir die gesucht habe, weil sie gerade in einer schwierigen Phase war. So. Und sie hat also die Augen zugemacht und ich habe ihr so deinen Text vorgelesen und sie meinte so, ja, ich glaube, das probiert sie jetzt ab morgen mal.
Cool.
So, manche Situationen wirklich mal aus der Sicht einer Schriftstellerin, eines Schriftstellers zu betrachten und seine Geschichten zu sammeln.
Ja, also erstmal bin ich gar kein Fan von Action-Movies, sondern mehr von solchen Filmen. Also wenn ich mal einen Film gucke, dann mag ich mehr die Filme, die wirklich so, also wirklich sehr nah am Leben sind, so am echten Leben.
Mhm.
Wie zum Beispiel der Film, was man von hier aus sehen
kann.
So schön. Super. Weißt du, ich liebe Filme, wo ich mich so wiederfinden kann in den Charakteren, wo ich so das Gefühl habe, oh, das könnte ich sein.
Ja.
Und wo so menschliche Macken auch zum Vorschein kommen. Und dann können es solche Kleinigkeiten sein, wie dass Franziska voll oft stolpert.
Also, ja.
Wenn du sowas beobachtest, dann kannst du, wenn du meine Geschichte schreibst, dann kannst du einen Charakter erfinden, der ständig stolpert.
Ne? Ja, aber ja.
Das sind diese Kleinigkeiten.
Mhm.
Und das sind die kleinen Dinge im Leben, die wir beobachten können, ganz neugierig, aber auch die schwierigen Momente, was uns beschäftigt, wo wir Tiefschläge haben, genauso die Höhenflüge, also alles wirklich immer aus einer Distanz auch zu betrachten und und zu schauen, wie kann ich daraus eine Geschichte weben oder ein Kunstwerk malen, ich meine alles Mögliche. Und was ich auch noch so stark finde, ist an der Rolle der Schriftstellerin oder des Schriftstellers, ist vor allem, wenn man ein Mensch ist, der eher beobachtend ist, wie ich das zum Beispiel bin. Also wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, ich bin nicht die im Mittelpunkt steht und alle unterhält, sondern ich bin eher mehr die Ruhige. Mhm. Und das war ich schon immer in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Und das war aber etwas, was mir früher schwer gefallen ist, wo ich mich für verurteilt habe, wo ich mich schlecht gefühlt habe und wo ich immer diese Stimme in meinem Kopf hatte, die mir gesagt haben, ja Nora, du bist so still und jetzt sag doch mal was und jetzt sag doch mal was und warum sagst du nichts? Mhm. Und das pauscht sich dann so auf und dann auch, und das habe ich jetzt nicht nur im Dschungel gelernt, sondern eigentlich mein Leben lang jetzt, bis heute, ich bin noch weiterhin dabei, es zu lernen, aber immer mehr zu verstehen, dass meine Stärke ist es, in einer Gruppe erst einmal die Energie zu halten, für so eine Ruhe zu sorgen und diejenige zu sein, die mehr beobachtet.
Mhm.
Was machen die anderen? Wie verhalten die sich? Und da seine Stärke drin zu erkennen, wenn man so tickt, und sich dann auch daran zu erinnern, hey, was ist, wenn ich hier die Schriftstellerin bin? Wenn es meine Aufgabe ist, diese Gruppe zu beobachten und zu schauen und die Dynamiken zu beobachten, die Beziehung, wie verhält sich jeder Einzelne? Und sich da wirklich in dieser Position zu sehen und dann im Frieden damit zu sein.
Dass du quasi auch in einer großen Gruppe nicht automatisch irgendwie mal der Außenseiter bist, nur weil du dir mal so Zeit für dich nimmst, also so dieses damit in Frieden zu sein. Und das strahlst du dann auch aus. Und keiner kein Mensch würde das von außen so wahrnehmen, so, oh, jetzt beschäftigt sich keiner mit ihr oder jetzt beschäftigt sie sich oder jetzt ist sie nicht an dem Handy, weil wir wollen ja immer dann uns sofort mit irgendwas beschäftigen, wir ja nicht so wirken, als, ja, so dieses, so, ich glaube, die Rolle kennt jeder, so dieses, so,
ich kenne das voll. Ja, das ist so. Aber in dem Moment, in dem ich schaffe, diesen Shift zu machen, um mich zurückzulehnen, die anderen zu beobachten und so, mir zu denken, oh, das ist so entspannt einfach auch. Ich muss mich jetzt nicht anstrengen, jetzt irgendwie das Wort zu erheben oder mich einzumischen, weil das ist gar nicht mein Naturell. Ja. Das passt gar nicht zu mir. Sondern ganz im Gegenteil, wenn ich in Ruhe bin, in meiner Kraft bin, dann kommen die Leute zu mir und wollen mit mir reden.
Weil so. das spüren die Menschen.
Ja, einfach. Genau. Und dann entstehen ganz neue Dynamiken oder... ich weiß noch, ich war auch mal in Leipzig bei einem Geburtstag und da war jemand, der auch Künstler ist. Mhm. Und ich weiß noch, dass der wirklich den ganzen Abend über gezeichnet hat. Der hat sein Skizzenbuch rausgeholt und hat die Leute gezeichnet. Oh. Und ich fand das cool.
Ja.
Das war cool. Habe ich so noch nie gesehen.
Ja.
Aber also für mich fast schon mutig, aber weil ich das irgendwie, also weil ich dann auch so denke, oh krass, da würde ich auffallen, wenn ich das jetzt mache.
Ja.
Aber er war damit voll in seiner Kraft, so. Und fand ich cool. Also, da einfach mal, ja, für sich selber zu reflektieren, was ist meine Rolle in der Gruppe und wie kann ich wirklich in meiner Stärke sein und das auch ausleben, ja.
Ja, und vor allen Dingen auch dann sich aber nicht nur auf diese eine Rolle zu limitieren, in dem Sinne, dass wenn du dann zum Beispiel auch mal das Wort dann hast, oder wenn du dann auch dann bist du ja auch Nora, die Geschichtenerzählerin, du kannst super gut Geschichten erzählen, sich dann auch diesen Raum zu nehmen. So, das hatten wir ja gestern so ein bisschen dieses, manchmal so, und ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele, dass wenn man dann plötzlich irgendwie das Wort hat und ganz viele gucken einen vielleicht auch noch an, dann so dieses, okay, jetzt muss ich am besten ganz schön fertig werden, weil ich will jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit oder auch nicht so sehr die Leute irgendwie jetzt langweilig, die ja vielleicht auch noch mit meiner oder so, ne, sondern dann auch die Ruhe reinzubringen, auch mal eine Pause zu machen, auch das, was du gesagt hast, wirken zu lassen, zu gucken, mehr von mir zu sprechen als von Mann zu sprechen, so diese ganzen Sachen, das macht so einen riesen Unterschied, weil ich denke immer ganz oft so, boah, die Leute interessiert das gerade eh nicht, was ich zu erzählen habe, aber umso mehr ich dann in die Ruhe komme und einfach in dem Moment dann über dieses unangenehme Gefühl auch drüber gehe, weil am Anfang fühlt es sich vielleicht kurz komisch an und desto mehr merke ich, ey, die Menschen hören wirklich gebannt, so die Menschen interessiert das. Du kannst die Menschen gerade inspirieren und du darfst inspirieren. Das ist immer so, du darfst dir auch die Erlaubnis geben, mal zu inspirieren und die Leute auch in deinen Bann zu ziehen und auch eine Geschichte zu erzählen und nicht ständig zu denken, ja, das, was ich jetzt zu erzählen habe, ist so nein. Und das finde ich so kraftvoll.
Wichtig ist, glaube ich, auch der Augenkontakt und generell die Körperhaltung, dass man, wenn man dann auch die Pause sich nimmt, dass man trotzdem den Augenkontakt bewahrt und dass man trotzdem präsent ist in dem Moment, zeigt, ich bin da, ich stehe hier und ich bin im Vertrauen, ich bin in meiner Kraft, ich bin entspannt und dadurch weitet sich die Energie ja, weil wenn wir Angst haben und uns verkrampfen, dann kommt die Energie von außen nach innen. Dadurch entstehen ja auch Krämpfe und ein Unwohlsein. Und desto mehr wir entspannt sind, desto mehr weitet sich die Energie. Und dann eben fühlen sich auch andere davon eingehüllt und gewärmt. Ne? Das ist alles so, das ist Physik, ja.
Ja.
Und klar, das ist immer leicht auch so erklärt oder gesagt und dann die Realität ist dann eine andere und so. Aber da sich trotzdem bewusst sein, ist ja immer der Anfang, ist ja immer so der Schlüssel so.
Ja.
Und desto mehr man das auch beobachtet und sich dann in diesem Moment noch einfach mal in Erinnerung ruft, das hilft schon. Das hilft schon, ja.
Ja, teile uns da gerne mal deine Erfahrung. Also, weil, wie gesagt, wir lernen auch dich da draußen total gerne kennen. Deswegen, wie geht's dir mit solchen Situationen? Egal, was jetzt vorher war, mit Umfeld, mit dem Stillsein, mit dem Beobachten. Und probier wirklich mal aus, wenn du vielleicht gerade auch in einer schwierigen Situation bist, geh mal in die Rolle der Schriftstellerin oder eines Schriftstellers. Das kann wirklich unglaublich viel bewegen. Ja, also mir hat es total geholfen. Und ja, ich würde sagen, wir haben
super viel
vorher schon ein Gespräch gehabt.
Also, besprochen, ja. Sehr in verschiedene Themen eingetaucht. Und jetzt hast du noch mal ein bisschen einen besseren Eindruck auch von dem Buch, worum es da so geht,
genau.
Was da so erzählt wird, was ich erzähle. Und ja, wie gesagt, ich würde mich von Herzen freuen, wenn du bei der Crowdfunding-Aktion vorbeischaust. Packen wir dann auch nochmal in die Shownotes, wenn es dann soweit ist, können wir es ja nachträglich noch reinpacken.
Genau,
dass du da auf jeden Fall schnell deinen Weg hinfindest. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du mich unterstützen kannst. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du mich unterstützen kannst. Also einerseits natürlich finanziell, da würde ich mich riesig freuen, weil es natürlich darum geht, die Mittel zu sammeln, um mein Buch nachhaltig drucken zu lassen. Also nachhaltiger Buchdruck liegt mir sehr am Herzen, dass es vegan gedruckt wird mit umweltfreundlichen, also recyceltem Papier oder mit einem umweltfreundlichen Papier. Und ja, da hängt sehr, sehr viel dran. Und genau, also es sind einige Kosten, auch das Lektorat und das Buchdesign, also sehr viel, was eben da in so einem Buchdruckprozess mit drin steckt, wo ich eben ja jetzt einfach Unterstützung brauche. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn du mir da helfen kannst. Und wenn es aber deine Hilfe ist, diesen Podcast zu teilen, meine Videos zu teilen, also alles im Rahmen von dieser Crowdfunding-Aktion einfach zu teilen mit deinen Freunden, mit deiner Familie, auch das hilft mir so, so sehr. Deswegen, ja, vielen lieben Dank dafür, für deinen Support, für deinen Glauben auch in dieses Projekt. Und letztlich möchte ich damit auch diese Botschaft der Kunst in die Welt bringen, der Kreativität und auch die Botschaft, dass wir uns es erlauben dürfen, unsere Träume zu leben. Und eine letzte Erinnerung, wir hatten ja ganz am Anfang von dem Podcast gesagt, wenn du eine Ahnung hast oder wenn du glaubst zu wissen, wie wohl der Titel sein könnte von meinem Buch, dann schreib mir doch super gerne bei Instagram oder hier bei YouTube in die Kommentare. Da sind wir mal sehr gespannt.
Magst du noch einen Tipp geben, ein Wort, was drin vorkommt oder komplett offen lassen?
Gute Frage.
Macht es jetzt einfacher?
Nee, ich glaube, das machen wir immer nicht, oder?
Okay, ja gut, dann...
Okay, ein L ist mit drin.
Okay, ein L ist mit drin. ja, macht er super gerne mit und mit so einer Crowdfunding-Aktion.
Oder vielleicht, es beginnt mit N.
Okay, also es beginnt mit N, also N wie Nora.
Genau.
Und ein L ist noch mit dabei, wie Lesen.
Aber Lesen ist nicht mit drin.
Nee. Ja, also tobt euch da aus. Wir sind total gespannt. Und wie gesagt, mit der Crowdfunding-Aktion könnt ihr wirklich aktiv euch für etwas einsetzen, was ihr wollt, was mit in die Welt kommt. Und wenn du dieses Buch Ende des Jahres in den Händen halten möchtest, dann unterstützt diese tolle Aktion. Jeder Betrag hilft. Vielleicht ist es auch statt den To-Go-Kaffee, den du dir holst, dass du sagst, okay, die 3,50 gehen damit wirklich so, ja, jeder Betrag zählt da einfach. Deswegen... Ja, wenn du das unterstützen möchtest, dann geh aktiv dafür los und unterstütze es. Ja.
Genau. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Muchas gracias, sagt man in Peru.
Genau. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal dann. Und
geh dann weg. Von uns hören.
Du wirst von uns hören. Und ciao,
Kakao. Ciao, Kakao.
Bis bald.
Ciao, ciao.